Schatz, kannst du mir mal helfen? Ich suche dieses Ding.
Welches Ding jetzt genau?
Nein, das Ding, das längliche Ding, das in der Küche oder im Flur, auf jeden Fall in der Nähe von dem grünen Teil.
Die Gurke?
Nee, es ist kein Essen, es ist eher so metallisch und man braucht es halt manchmal.
Flaschenöffner?
Nee, größer, also nicht riesig, aber auch nicht klein, mittel halt, mittelgroß, obwohl, nee, ist eher vielleicht mittelklein.
Mittelgroß, mittelklein, was ist da der Unterschied?
Ja, so dazwischen halt.
Das ist mittel, einfach mittel.
Ja, genau, mittel. Und es macht so ein Geräusch, wenn man es benutzt und...
Soll das ein Hinweis sein?
Ja, genau so hat's geklungen, so ungefähr.
Naja, das klang wie ein Leguan, der einen Käfer schnabuliert.
Jetzt sei doch nicht albern, das ist Silber oder Grau, so ein helles Dunkelgrau.
Mhm, helles Dunkelgrau, natürlich, ja.
Ich hab's letztens benutzt, also als ich das Ding an die Wand gemacht hab.
Was für ein Dings jetzt?
Na, das Ding, das Bild.
Ah, warte, du brauchst einen Hammer.
Hier habe ich ihn.
Wo war er?
Ja, im Bad, neben dem grünen Ding.
Dem Kaktus?
Nee, dem Handtuch.
Moment, das Handtuch ist blau.
Ja, grün-blau halt. Mein Gott.
Ich gehe dann mal irgendwo dahin, in die Nähe von was Galtem und trink ein Ding.
Eine Cola?
Ah, schau an, auf einmal kannst du's.
Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute auf der Jagd nach uralten Artefakten in X Seekers of Fortune. Willkommen zur Ausgabe 377 von Tabula Ludo. An meiner Seite mein Lieblingsdings, Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der, ja, hier vergnügt lächelnd, war es nochmal hier gleich Dings, Michael.
Ja, und ihr werdet gleich rausfinden, was diese Eingangsszene mit dem Spiel zu tun hat, über das wir heute sprechen. Wir sprechen heute über X oder X, Seekers of Fortune. Ein kleines Indie-Spiel, das uns versucht, zu Schatzräubern zu machen, zu Indiana Jones, Lara Croft, Hybriden und uns in die Ruinen schickt, um Artefakte zu sammeln.
Ja, und bevor der Michael da in die Regeln einsteigt, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert und wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Regeln. In X Seekers of Fortune sind wir auf der Jagd nach einzigartigen Artefakten und versuchen als waghalsiger Abenteurer den Gegnern immer einen antiken Gegenstand zuvorzukommen. Das Spiel wird mit drei Kartendecks gespielt, dem Adventure-Deck, dem Lead-Deck und dem Action-X-Deck. Das Lead-Deck enthält Karten mit jeweils einer von vier Farben und die Aufgabe der Spieler ist es, Abenteuer, Adventures, mit diesen Karten zu erfüllen. Die Adventure-Karten geben dabei immer eine Kombination von Farben an, die mit Lead-Karten gesammelt werden müssen. Ist ein Adventure erfüllt, wird es mit den Lead-Karten zur Seite gelegt und der Spieler erhält eine Belohnung. Darunter können nicht nur neue Lead-Karten oder Adventure-Karten sein, sondern auch Action-X-Karten, das Herz des Spiels. Diese Karten enthalten Effekte, die entweder dauerhaft oder einmalig epische Aktionen erlauben, die das Spiel verändern können. Der erste Spieler, der 5 Adventure-Karten erfüllt hat, gewinnt das Spiel.
Ja, das war der schnelle Regelüberblick und ihr habt schon gehört, es geht um ein Kartenspiel, das so ein bisschen... Ja, von dem, was es tut und wie man es spielt, in die Richtung Trading Card Game geht. Aber es ist kein Trading Card Game. Es nutzt nur ähnliche Regeln und ähnliche Strategien beim Spielen.
Ja, also die Struktur fühlt sich so ein bisschen Trading Card-mäßig an. Und ich glaube, das war auch das Designziel, also von den Designern vorgegeben. Das ist ein relativ kleines Kartenspiel, kommt auch in so einer kleinen Box daher, sieht ziemlich cool aus. Also wir werden darüber gleich noch über die Illustrationen so reden. Und wir sind dort Schatzjäger. Jeder Spieler ist ein Schatzjäger. Der bekommt auch so eine Rollenkarte, die nur Thema ist sozusagen, ja, so eine Person. Und wir versuchen halt diese Abenteuer zu erfüllen. Diese Abenteuer sind relativ einfache Karten, wo auch kein Flavor mehr drauf ist, sondern das wird auch tatsächlich Maps genannt. Ja. Das ist zwar das Adventure-Deck, aber das Adventure-Deck enthält Maps. Finde ich ein bisschen inkonsistent, aber okay. Auf jeden Fall, da sind dann Kombinationen drauf von diesen Farben, also zum Beispiel zwei oder drei rote, also sagen wir mal, zwei rote, ein gelbes, ein blaues zum Beispiel.
Ja.
Und dann muss ich halt mit meinen Leadkarten, und die Leadkarten haben tatsächlich nur die Farben, ja, die bekomme ich nach und nach auf die Hand, muss ich halt diese Kombinationen sammeln. Sobald ich diese Kombination gesammelt habe für eine von meinen Adventures, kann ich die halt quasi ausspielen als Aktion, diese Leadkarten, und kann damit das Adventure erfüllen, kann das dann zur Seite legen, wie so ein Stich quasi. Und kriegt dann halt eine Belohnung. Und die Belohnung ist meistens irgendwelche anderen Karten.
Ja, und die Zielsetzung ist es halt als erster, fünf von diesen Adventures oder Aufgaben erfüllt zu haben. Und dementsprechend versucht man natürlich möglichst schnell Adventures zu finden, die einfach zu lösen sind. Also mit weniger Karten. Also es gibt da welche, die sind schon mit drei Karten zu lösen. Andere, da brauche ich fünf Karten für. Und dann eben auch die passenden Leads dafür zu kriegen, sodass ich hier möglichst schnell eben als erster diese fünf Adventures gelöst habe.
Genau, und als das Kern des Spiels ist eigentlich tatsächlich das Action-X-Deck. Denn dieses Action-X-Deck, da sind Karten drin, da bekommt man am Anfang nur eine, und über das Verlauf des Spiels sind die relativ selten. Also man bekommt da nicht so super viele von. Und die enthalten einzigartige Artefakte, Orte oder irgendwelche Ruinen oder Visionen oder sowas, ja. Und das übersetzt sich dann wieder in Effekte. Also jede Karte hat Effekte drauf. Es gibt manche Karten, die haben mehrere Effekte drauf. Es gibt Karten, die bleiben dauerhafter, haben einen dauerhaften Effekt. Es gibt Karten, die kann man einmal einsetzen. Es gibt auch Karten zum Beispiel, die haben einen dauerhaften Effekt, aber ich kann diese Karte dann auch abgeben und bekomme dafür einmal einen einmalig mächtigen Effekt. Und diese Action-X-Karten, die bringen sozusagen das Gewürz in dem Ganzen rein, weil mit diesen Action-X-Karten kann man halt diverse Sachen tun. Da kann man neue Karten ziehen, man kann den Gegner behindern, man kann zum Beispiel die Adventures tauschen zwischen den Gegnern. Man kann also dem Gegner, und das ist auch Ziel des Spiels, so ein bisschen dem Gegner ein Schnippchen schlagen. Ja? Oder man kann zum Beispiel bekommt Optimierungen bei dem Bezahlen mit den Lead-Karten von den Adventures. Das heißt, ich muss zum Beispiel eins weniger bezahlen oder ein gelbes weniger bezahlen zum Beispiel. Ja? Und diese Action-X-Karten, die bringen sozusagen die Variation ins Spiel, sag ich mal. Ja. Und es gibt ein weiteres Ziel, wie man das Spiel beenden kann. Also man beendet das Spiel mit entweder mit fünf erfüllten Adventures oder mit sieben von diesen Action-X-Karten. Das haben wir aber tatsächlich bei unseren vielen Partien nicht geschafft.
Ich muss gestehen, ich habe zwischendurch auch immer wieder vergessen, dass das auch eine Möglichkeit zu gewinnen gewesen wäre.
Es gibt ein paar, und dann kommen wir zu dem wie das Ganze zusammenhängt mit unserer Eingangsszene. Es gibt bei diesem Spiel sehr viel Licht und Schatten, sag ich mal. Ja? Es gibt ein paar Sachen, die richtig, richtig lustig sind und richtig nett sind, auch vom Design her. Und es gibt ein paar Sachen, die absolut Katastrophe sind, wo man sich denkt, wie kann sowas überhaupt publiziert werden?
Ja? Ja.
Und dazu gehört leider die Anleitung, die in ganz, ganz vielen Fällen so komplett ungenau ist. Ja? Und wo man wirklich genau hingucken muss, wie das Wording ist in einzelnen Sätzen, ja, oder in Anmerkungen, und dann daraus schließen muss, wie das jetzt gemeint ist. Und das ist halt echt nervig. Das hat mich wirklich richtig genervt. Und ich hatte schon lange kein Spiel mehr, wo mich die Anleitung so sehr genervt hat. Dieses Spiel ist eigentlich total easy. Das ist ein total einfaches Spiel, ja. Die Regeln kann man wirklich in 5 bis 7 Minuten erklären.
Ja,
aber die Anleitung.
Es fehlen halt, ich würde mal so sagen, 15 Sätze, die halt nochmal Dinge klar gemacht hätten.
Ja.
Also eben zum Beispiel, wir haben eben über diese Karten gesprochen, die eben einerseits diesen permanenten, etwas kleineren Effekt haben, und dann gibt es diesen zweiten Effekt, der halt größer ist, für den man dann aber die Karte abwerfen muss. Und es steht nirgendwo, außer ich glaube irgendwo in so einem kleinen Beispiel, explizit drin, dass du eben erstmal diesen kleinen Effekt nutzen kannst und dich dann irgendwann entscheiden kannst, diesen großen Effekt zu nehmen, dann aber die Karte abwerfen musst.
Genau, und dass du es nicht direkt von der Hand entscheiden musst.
Ja. Ja,
und das war zum Beispiel, das steht nicht in der Anleitung. Ja. Mhm. Das haben wir nur deswegen rausbekommen, weil wir hatten Karten, wo das sonst keinen Sinn machen würde, wenn man das nicht
richtig
ausspielen darf vorher. Ja. Also man hat es quasi aus dem Kontext der Karte gelesen. Oder also ganz oft, und zwar wirklich an vielen Stellen in der Anleitung, wird nicht explizit gesagt, auf welche Karten sich etwas bezieht. Also da steht dann zum Beispiel, discarde eine Lead-Karte und vernichte eine aktive Ressource, dann darfst du was machen. Es steht aber nicht drin, wem seine aktive Ressource, also deine eigene, die vom Gegner, egal welche.
Ja.
Ja.
Ja, da kann man jetzt schon sagen, okay, es macht wahrscheinlich eher Sinn, wenn ich meine eigene Aktiv-X-Karte opfern muss, aber wirklich stehen tut's da halt nicht.
Ja, in der Tat. Bei diesem Spiel, das ist halt hochgradig interaktiv. Das heißt, du tust die ganze Zeit die Karten vom Gegner beeinflussen. Es ist also nicht so, dass das jetzt völlig außergewöhnlich wäre, wenn du dann vom Gegner was wegwerfen könntest oder sowas. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich nervig. Und es gibt halt auch so Stellen in der Anleitung, wo dann halt eine Regel erklärt ist und du denkst irgendwie so, okay, und was ist mit diesem Fall jetzt? Ja. Und dann liest du ein bisschen weiter und steht irgendwie drei Absätze weiter, steht dann irgendwie kein Beispiel, aber so eine Anmerkung. Und aus den Wörtern in der Anmerkung kannst du dann rauslesen, wie das gemeint ist.
Ja.
Und das ist halt echt wirklich, wirklich nervig.
Oder du hast halt auch so eine Spielerhilfe. Man kann es sich dann irgendwo erschließen, aber du hast halt immer fett gedruckt, so eine erste Zeile und dann nicht ganz fett, also normal gedruckt eben dann eine weitere Zeile. Und ich habe schon irgendwie so zwei, drei Anläufe und fünfmal bei dir Fragen gebraucht, um zu verstehen, okay, oben das Fettgedruckte sind im Grunde genommen meine Kosten für den Effekt und darunter ist dann der eigentliche Effekt beschrieben. Einfach irgendwo diesen Satz, ne, dick gedruckt sind die Kosten und normal gedruckt ist dann der Effekt, hätte mir wahnsinnig geholfen.
Ja, ich gebe noch ein paar weitere Beispiele. Man kann zusätzlich zu den Effekten auf diesen Action-X-Karten, kann man auch noch sogenannte Heroic Feats machen, also heroische Aktionen. Und die hat man quasi immer, die kann man immer machen. Das schon rauszufinden, muss man schon sehr aufmerksam die Anleitung lesen.
Ja, und das, was ich gerade beschrieben habe, da geht es auch bei den Heroic Feats drum.
Also, dass man die immer machen darf und nicht nur, wenn sie auf den Karten auftauchen. Es gibt nämlich auch Karten, wo draufsteht, wo ein von diesen Heroic Feats draufsteht. Und wir dachten am Anfang bei der ersten Partie tatsächlich, dass ich die Heroic Feats nur machen darf, wenn auch eine Karte da ist, wo das draufsteht. Ja. Ist aber nicht so, man darf die immer machen. Das steht tatsächlich in der Anleitung, aber es ist sehr, sehr versteckt. Ja? Aber dann ist zum Beispiel hier was drin, da gibt es dann eine von diesen heroischen Aktionen, die nennt sich Thwart, also das ist quasi canceln. Damit kann ich eine Aktion, die ein Gegner gemacht hat, quasi rückgängig machen oder canceln, also dass er die nicht machen darf.
Und das kann ich halt grundsätzlich auch immer machen, nur normalerweise muss ich da 2 Leads für bezahlen.
So. Und im Unterschied zu den anderen heroischen Fähigkeiten, darf ich Thwart beliebig oft machen und auch wenn der Gegner dran ist.
Mhm.
So, dann hatte ich plötzlich in einer Runde eine Karte, wo drauf steht Thwart, ja, als normale Aktion auf der Action-X-Karte. Und ich dachte so, wenn ich doch Thwart sowieso beliebig oft machen kann, ja, und die anderen Heroic Feats darf man nämlich nur einmal pro Runde machen, da macht das Sinn, dass es die auf Action-X-Karten gibt, dann kann ich die nämlich mehrmals machen.
Mhm.
Ja. Aber bei Thwart darf ich doch sowieso mehrmals machen, ja. Wieso gibt es denn das noch eine Karte zu? Bis wir dann aus dem Kontext geschlossen haben, dass du für Thwart musst du normalerweise 2 Karten abgeben, ja, dass du, wenn du die auf einer Action-X-Karte hast, dass du da die 2 Karten nicht abgeben musst.
Ja. Ja.
Das steht aber auch nur so verschlungen in der Anleitung. Da steht dann irgendwas drin, so, ja, Action-X-Karten zu spielen, das ist immer kostenlos, kostet keine Kosten. Dass sich das aber auch auf die Heroic-Feeds bezieht, die da drauf sind, das steht nirgendwo explizit. Ja, kann man das da rauslesen? Klar.
Ja.
Es ist spaßig, das da rauszulesen, bei jedem einzelnen Ding, bei so gerade so einem einfachen Kartenspiel irgendwie so Sherlock-mäßiges
Detektivspiel was ist gemeint?
Zu machen. Ja. Finde ich nicht so viel witzig, ehrlich gesagt.
Und vor allen Dingen, du hast dann halt auch extrem viel so Abstimmaufwand, weil das endet ja darin, dass alle am Tisch dieselbe Interpretation einer Regel haben müssen, weil ansonsten funktioniert es ja nicht, wenn der eine so spielt und der andere so spielt. Und bei vielen von den Karten war uns dann auch nicht klar, muss ich die Karte jetzt abwerfen oder spiele ich sie in meinen Bereich und darf das dann in der nächsten Runde wieder machen? Oder eben, wenn du jetzt meine Aktion thwartest, behalte ich dann die Karten, die ich dafür hätte, also für meine Aktion hätte
was
ausgeben
mit den
müssen?
Gezahlten Kosten?
Oder sind die weg? Das wird nicht klar.
Wird nicht erklärt. Und auf der einen Seite will dieses Spiel so, man merkt das wirklich beim Material auch, dass es einsteigerfreundlich sein will. Es gibt halt so ein Faltblatt, das ist die Anleitung, die sieht aus, als ob sie gut strukturiert wäre.
Ja.
Ist sie aber nicht, ja. Dann gibt es solche Hilfekarten, ja. Die sehen auch richtig gut aus und man denkt so auf den ersten Blick, oh, super, das ist alles irgendwie erklärt und ist auch schön layoutet und so und ist alles total schön. Aber leider fehlen essentielle Informationen und man merkt meiner Meinung nach bei dieser Anleitung, dass die von jemandem geschrieben wurde, der dieses Spiel in- und auswendig kennt.
Ja, der bis zur Hutschnur in den Regeln steckt und versucht hat, das nochmal zusammenzufassen.
Und der hat eine Anleitung geschrieben aus seinem Blickwinkel und offensichtlich hat keiner es für nötig gefunden, diese Anleitung mal irgendeinem Spielerspärchen zu geben.
Ja, so einen Neuling zu geben.
Die das noch nie gespielt haben. Weil sonst wäre das sofort aufgefallen, dass da irgendwie halt wirklich, also das ist wirklich fast wie ein Spiel im Spiel. Du bist da irgendwie so Sherlock und musst dir überlegen, was könnte das jetzt bedeuten? Also wenn ich das jetzt irgendwie, dieser Fakt mit diesem Fakt da drüben, der auf der anderen Seite steht, in der Anleitung zusammenbringe, dann kann das ja nur so Sherlock kombiniere sein, dass das so und so ist. Ja. Und das ist wirklich, wirklich nervig. Das hat mich so genervt beim Spielen.
Was ich auch sehr schwierig finde, ist, du hast drei unterschiedliche Begriffe für Karten abwerfen. Du kannst die scrappen, du kannst die discarden oder du kannst die burien. Und da halt dann auch wirklich den Unterschied.
Ja, aber das fand ich nicht das Schlimmste.
Ja, aber nee, es war nicht das Schlimmste, aber es ist halt, weißt du, das sind so dann noch so die Streusel, die es dann auch noch schwierig machen. Weil gerade, wenn du nicht so tief in den englischen Begriffen bist, ich habe Scrap zwischendurch gar nicht.
Es gibt ja noch ein weiteres, nämlich archivieren gibt es ja auch noch.
Ach ja, genau, Archive kannst du auch noch. Ne? Barry meint, du legst die Karte dann unter den Ablagestapel, was bedeutet, dass der andere die nicht nehmen kann. Weil normalerweise, wenn du discardest, legst du oben auf den Ablagestapel, was dem anderen...
Du kannst vom Ablagestapel auch ziehen,
dass du eben von dem Ablagestapel diese Karte dann kriegen kannst. Und wenn du das vermeiden möchtest, ist es natürlich besser, wenn du die Bury-Funktion zufällig hast. Aber die hast du halt auch nicht immer. Und für jemanden, der halt versucht, in das Spiel reinzukommen, ist das natürlich schon auch nochmal ein Stück komplexer jetzt. Ja, Scrappen ist das, Discarden ist das, Buryen ist das, Archiving ist das. Was muss ich jetzt tun? Was darf ich hier? Discarde ein Lied und Barrier ein Adventure, dann darfst du eine X-Karte ziehen.
So, jetzt haben wir viel über den Schatten geredet bei diesem Spiel. Ja. Jetzt wollen wir auch mal über die lichten Seiten reden, von Sachen, die ich richtig cool fand. Also beispielsweise gibt es hier eine Mechanik, die ich wirklich nett finde. Und zwar gibt es auf einigen Action-X-Karten vom Typ Relic, also Relikte. Ja? Wenn man so ein Relikt in die Hand kriegt, und wir können gleich auch nochmal über das Thema reden, über die Illustrationen und so, aber bei Relikten gibt es immer zwei Möglichkeiten, die ich auswählen darf. Da gibt es nämlich einmal den Noble-Pfad und den Ruthless-Pfad, also den Noblen
und den
verruchten Pfad.
Genau.
Und beides sind Effekte, die ähnlich sind, ja? Aber der Noble ist meistens etwas, was dir hilft, ja. Und das Ruthless ist etwas, was dem Gegner schadet. Das heißt, du musst dich im Moment, wo du so ein Relic ausspielst, musst du dich entscheiden, bist du jetzt der gute Schatzjäger oder bist du der Bösewicht? Bist du Indiana Jones oder bist du Belloc? Und das ist eine coole Mechanik, auch weil das halt mit diesen Relikten zusammensteht. Das heißt, du hast halt immer noch so ein bisschen Story, die im Kopf entsteht. Also du hast hier zum Beispiel den Excavators Pick, irgendwie so einen antiken Pick. Also so eine Spitzschaufel, ja. Und jetzt musst du dich halt entscheiden, ob du jetzt den Noble oder den Ruthless Weg gehst. Wiederum nicht so schön finde ich, dass man soll dann, das Ganze ist so zweigeteilt, so zwei Spalten Text auf der Karte. Und man soll das dann in die Richtung rotieren, dass die Seite, die man gewählt hat, zu einem zeigt, weil das halt eine permanente Karte ist, die einen permanenten Effekt gibt. Und das kollidiert wiederum.
Also das mit dem Drehen ist ja okay, nur hätten sie dann vielleicht den Text auch entsprechend drehen müssen, dass das irgendwie dann weiter lesbar bleibt.
Und zusätzlich gibt es auch noch andere Karten, die kann man tappen, also die kann man auf die Seite drehen, um sie zu nutzen, und die werden am Anfang des Zugs wieder zurückgedreht und dann kann man schnell durcheinander kommen. Das ist
auch Relics gibt, die du halt, nachdem du dich für einen Pfad entschieden hast, auch tappen kannst, und dann wird es total kurios.
Also, das ist eine schöne Mechanik. Eine andere schöne Mechanik, wie ich finde, über die haben wir noch gar nicht geredet, ist, dass das Spiel versucht, so einen Actionfilm nachzubauen und quasi so eine Art klimaktisches Ende zu erzeugen. Denn wir haben ja gesagt, du musst 5 Abenteuer erfüllen. Ja. Ja? Aber wenn du das 4. erfüllt hast, ändert sich das Spiel ein bisschen. Nach dem 4. gibt es nämlich so eine Art Reset von deiner Hand. Da werden alle Karten weggelegt und du musst neue ziehen und du musst auch neue Adventures ziehen. Und der Gegner hat unter Umständen einen Einfluss darauf. Der darf nämlich auswählen, welches Adventure du machen darfst. Und dann musst du genau dieses Adventure erfüllen am Ende.
Ja, also während du eben bei den anderen Adventures, du hast immer 3 zur Auswahl und kannst dann eben auch jedes Mal ein neues Adventure ziehen, wenn du am Anfang deines Zuges bist, und kannst dann im Zweifelsfall ein anderes ablegen. Das heißt, wenn du da eben viele hast, die sehr schwer zu erfüllen sind, hast du eben immer die Chance, dass ein einfacheres dazukommt und dann halt eins von den schweren ablegen kannst. Und du kannst halt auch eine Aktion nutzen, wo du halt tatsächlich ein Adventure ablegst und dann dafür neue Leads bekommst. Das kannst du dann halt in dem Moment nicht mehr tun, weil dann hast du kein Adventure mehr und dann kannst du dein 5. Adventure nicht machen, wenn du kein Adventure mehr hast. Und es ist dann, weil du eben keine neuen Adventures mehr ziehen darfst, schwierig, wieder an ein Adventure zu kommen, wenn du es abgeworfen haben solltest.
Ja, es gibt Action-X-Karten, die geben die Adventures, aber also das Spiel versucht halt mit diesem Konzept quasi so eine epische letzte Runde zu machen, wo man halt wirklich nochmal alles irgendwie raushauen kann.
Und das ist mir halt auch aufgefallen, dass wir ganz häufig so die ersten vier Adventures, die haben sich so ein bisschen lalali, lalalum angefühlt und man hat so vor sich hingespielt und dann als das letzte Adventure dann dran war, da kam dann auf einmal Zug drauf und dann konnte man auch so ein bisschen so Kettenzüge und so machen und dann hat es zum Beispiel einen Moment lang so ausgesehen, als ob du quasi gewinnen würdest und dann bam, hatte ich dann noch eine Action-X-Karte und konnte dann doch noch den Sieg an mich reißen.
Ja, insofern versucht das schon so ein bisschen so einen Indianer-Jones-Film nachzubauen.
Ja.
Das Spiel selbst wird dadurch natürlich, am Anfang ist es, also es wird langsamer nach hinten raus. Ja, am Anfang, in der ersten Runde kann es durchaus sein, dass man schon zwei von seinen Adventures erfüllt bei seinem ersten Zug, weil man einfach zufällig die Kombination von sechs Farbkarten auf der Hand, also von diesen Lead-Karten und halt genau den passenden Karten beim Adventure-Track hat man am Anfang drei. Das Doofe bei dem Ganzen, oder nicht das Doofe, also
der Effekt ist halt, dass du dann keine Leads mehr auf der Hand hast und dann erstmal suchen musst.
Und nach hinten raus hat man immer weniger Karten und es wird immer schwieriger, an Karten zu kommen. Das heißt, nach hinten raus wird das Spiel langsamer. Ja, und am Anfang, wenn man gleich am Anfang zwei von diesen Adventures erfüllt und sagt, ja, super, ich muss ja jetzt nur, also ich habe zwei jetzt erfüllt im ersten Zug, mache ich im zweiten nochmal zwei und dann bin ich fertig quasi schon.
So funktioniert es nicht.
Das wird deutlich langsamer werden, weil man muss tatsächlich gucken, dass man Karten auch bekommt.
Ja, was auch einerseits positiv, andererseits aber auch so ein bisschen negativ ist, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Action-X-Karten gibt. Positiv ist, dass du dann natürlich sehr viel Abwechslung im Spiel hast. Negativ ist aber gerade, wenn du versuchst, ins Spiel reinzukommen, du bist halt sehr damit beschäftigt, jedes Mal erstmal zu lesen und, weil schwer zu verstehen, was kann diese Karte überhaupt und in welchem Fall nützt sie mir? Das hat mich so ein bisschen ausgebremst und hat gerade bei den ersten Partien bei mir sehr nach Arbeit sich angefühlt.
Und das wird noch ein bisschen verschärft, weil es gibt nämlich einige Karten, mindestens zwei habe ich gesehen, die haben den Effekt, du darfst die Action-X-Deck durchsuchen.
Ja, genau, du darfst dir eine Relic-Karte
rausholen. Dann nimmst du dir das Ding an, guckst dir erstmal 10 Minuten lang alle Relics an, die da drin sind, um rauszufinden, welches du jetzt haben willst. Das ist natürlich, also solche Karten würde ich echt rausnehmen, weil die zerstören einfach den Spielfluss komplett. Ja,
ja, also ich hatte sogar eine, ich durfte das ganze Action-X-Deck durchsuchen und mir irgendeine Karte aussuchen. Ich habe das dann explizit verworfen, obwohl es ja eigentlich eine geile Fähigkeit ist, weil ich gedacht habe, ja okay, und dann sitzt du jetzt hier eine halbe Stunde, gehst schön in Ruhe das Deck durch. Michael kann in der Zwischenzeit, keine Ahnung, sich ein Butterbrot schmieren gehen, weil es einfach nicht weitergeht, weil ich ja erstmal alle Karten lesen und verstehen muss, um mich dann für eine davon zu entscheiden. Ja,
und wir sind immer noch bei einem sehr kleinen und auf sehr schnell gemachten Kartenspiel, das eigentlich sehr, sehr schnell sein soll. Ja? Wie so ein Trading Card Game halt.
Ja,
ne?
Also ich weiß nicht, ob tatsächlich der Gedanke von dem Spieldesigner ist, dass du die Karten halt einfach vorher auswendig lernst und einfach weißt, was drin ist. So spiele ich halt leider nicht.
Vielleicht.
Ich bin da sehr schlecht drin. Ich bin auch schlecht im Kartenzählen. Ich weiß auch nie, was schon gespielt worden ist und was nicht.
Ja, also das, wie ihr merkt, gibt es da sehr viel Licht und Schatten bei diesem Spiel. Aber meiner Meinung nach wird das Spiel einfach versenkt durch die Anleitung. Die Anleitung ist einfach absolut Grütze. Und da kann man, glaube ich, ich verstehe nicht sowas, wenn man so viel Geld ausgibt und so ein Ding in Druck gibt, und da ist wirklich schon Aufwand reingeflossen, ja, weil da sind wirklich richtig gute Illustrationen drauf. Also die Karten sehen richtig gut aus, ja.
Ja.
Und dann hat man irgendwie es nicht geschafft, dieses Ding mal einmal mit einer neuen Spielgruppe zu testen.
Was mich ein bisschen wundert ist, ich weiß nicht, ob du das hier beim Spielmaterial irgendwo finden kannst, auf der Boardgame-Geek-Seite ist kein Artist genannt.
Du meinst, das ist AI-Art?
Ich weiß es nicht. Ich will es nicht einfach behaupten, aber es wird...
Nee, da sind Künstler hier auf der Seite der Karte angegeben.
Okay, ja, dann sind es wahrscheinlich einfach so viele Künstler, dass sie die nicht namentlich aufgeführt haben. Alles
auch wieder
klar.
Sowas wie bei Trading Card Games. Also hier auf den Karten steht auf der Seite immer, wer das Bild gemalt hat.
Ah, okay.
Die Bilder sehen aber auch für mich nicht AI-Art-mäßig aus.
Nee, also das wollte ich auch gar nicht unterstellen, weil ich finde, die Bilder sehen richtig super aus und haben kein Anzeichen von AI-Kunst. Es hat mich nur gewundert, dass es nicht genannt wurde.
Also die nicht nur die Illustrationen sind cool, sondern auch die Karten selbst. Das Design der Karten ist einfach cool. Da hat man sich wirklich was abgeguckt von den Trading Card Games.
Ja, bis auf das eine mit der Schriftausrichtung bei denen, wo man sich für gut oder schlecht entscheiden muss. Aber das ist eine Kleinigkeit.
Also optisch macht das Spiel echt was her. Material ist auch super in Ordnung. Es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, für Flavor ist es ganz nett, aber es gibt so Charakterkarten, wo halt tatsächlich nur ein Charakter drauf ist. Der hat keine Sonderfertigkeit. Ja, und so richtig
zuwarten. Der also, kann dann halt nur die Spielimmersion erhöhen.
Ja,
der hat
ich bin ja immer für Thema. Ja. Ich bin ja immer für Thema, aber bei sowas hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da vielleicht noch eine Sonderfertigkeit drauf ist.
Ja, absolut, absolut.
Na gut. Ja, also auf jeden Fall, ich bin echt uneins bei diesem Spiel, weil ich möchte es gerne mögen, weil ich finde das Thema cool und ich finde die Idee cool, die man da hatte und ich finde auch einige Mechaniken cool. Aber die Anleitung hat so mich angenervt, dass also wirklich, ich habe wirklich selten so ein mich so genervt gefühlt wie bei dieser Anleitung. Ja? Weil du bist die ganze Zeit dran und denkst, das ist ein super schnelles, einfaches Spiel. Das muss super einfach und schnell sein.
Selbst Michaels Züge, der ja sonst immer in 3 Sekunden Zügen macht.
Wie ist denn das jetzt gemeint? Ja. Was meinen Sie jetzt? Was ist mit diesem? Also ich habe jetzt diesen Fall. Wie soll das jetzt gehen? Ja, das hat mich so genervt, ey, wirklich. Also
also ich habe selten in so einer hohen Frequenz Michael gefragt, gibt es da irgendeinen Hinweis in der Anleitung zu? Oder dann eben, obwohl man es ja eigentlich nicht tun möchte, weil man da mit seinem Gegner verrät, was für Karten man hat. Verstehst du den Text hier? Was will mir der Text bitte sagen?
Ja, also Megamoth Studios, bitte, bitte, bitte testet eure Anleitungen mit Leuten, die das Spiel noch nie gespielt haben.
Ja, also ich meine, das müssen ja nicht viele testen, also, aber so 3-4 Leute, die das noch nie gespielt haben, die hätten da auf jeden Fall, denke ich, viel helfen können.
Das kommt bei raus, wenn der Autor die Anleitung schreibt und dann nur testen lässt von Leuten, die das Spiel von Anfang an getestet haben. Ja, dann sagen die irgendwann, ja, wir haben jetzt die endgültige Anleitung, guckt euch die mal an und sagen, ja, sieht alles gut aus, funktioniert alles. Ja, und man hat nicht einmal irgendwie anscheinend die Mühe gehabt, sich mal so einen neuen Spielern zu spielen. Finde ich echt, und ich finde es eine vertane Chance, weil das Spiel selbst, ich möchte dieses Spiel mögen, ich möchte es mögen, bitte. Ja? Ich finde den Titel cool, ich finde die Karten cool, ich finde das Konzept cool.
Ja, die Story, auf der es basiert, ist eigentlich genau dein Ding.
Ja,
wir wollten es gerne mögen, aber irgendwie werden wir nicht warm mit dem Spiel.
Nee, das ist traurig, ist wirklich traurig. Das ist so ein 95%-Ding, ja. Also fehlen so die letzten.
Der Feinschliff halt.
Der Feinschliff fehlt, ja. Auch bei ein paar von den Karteneffekten und so. Das ist alles so fast fertig, aber nicht fertig. Ja? So fühlt sich das halt an. Ja. Also wie nicht fertig.
Willst du noch was zu, wie wir überhaupt zu dem Spiel gefunden haben, erzählen? Bevor wir auf Zahlen, Daten, Fakten gucken.
Wir haben, also Jamie Stegmaier hat das in einem Video gefeatured, deswegen ist mir das aufgefallen. Ich habe davon noch nie was gehört, es war ein Kickstarter.
Ja, 2024 rausgekommen.
Und ich dachte mir, okay, das sieht cool aus, ich will das haben. Mhm. Und habe es dann bestellt, es ist relativ einfach zu kriegen. Und ja, ich fürchte, es kommt wieder auf den Verkaufsstapel. Also, das ist traurig, ist wirklich traurig. Ja, ich finde, das ist das Perfekte. Das fühlt auch von dir so eine, hat so eine kleine Packung, ja, könnte man so schön irgendwie hinstellen und auch irgendwohin mitnehmen und mal spielen. So ein, ja, das ist traurig, es ist einfach traurig. Ich habe nur ganz selten so, wo ich denke, so, ist schade. Ja, ja. Aber leider kein gutes Spiel.
Dann gucken wir jetzt mal auf Zahlen, Daten, Fakten bei BoardGameGeek.
Ja.
2 bis 4 Spieler.
Achso, übrigens auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Finde ich auch lustig übrigens. Finde ich auch fair. Mhm. Auf der Packung steht 2 bis 3 Spieler. Und tatsächlich ist es so, das Spiel kann man mit 2 Spielern spielen. Und in der Anleitung steht, man kann es auch mit 3 Spielern spielen. Man könnte es auch mit mehr als 3 Spielern spielen, aber dafür sind nicht genug Karten drin. Und die Anleitung sagt, ja, wenn du 2 Pakete hast, also 2-mal das Spiel hast, kannst du auch mit mehr Spielern spielen. Und ich glaube, das funktioniert sogar.
Ja.
Weil das Spiel selbst, obwohl es so interaktiv ist und die ganze Zeit du den Gegner beeinflusst, ja, kannst du halt immer einen Gegner aussuchen.
Ja, also es ist auch alles immer so formuliert, wähle einen von deinen Gegnern, sodass klar ist, okay, du könntest auch mit mehreren Gegnern spielen.
Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, das gut skalieren würde. Und ich finde es auch fair, drauf zu schreiben, halt 2 bis 3 Spieler und nicht 2 bis 4 Spieler. Und für 4 Spieler gehen die Karten dann aus oder so. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man, also 4 Spieler ist ja der Standard, dann hätte ich noch 5 Karten mehr reingetan. Dann hätte man das mit 4 Spielern spielen können, weil ich glaube, ein paar Leute werden das wahrscheinlich nicht kaufen, weil man es nicht mit 4 Spielern spielen kann. Zumindest nicht auf der Packung draufstehend.
Ja, also wie gesagt, auf BoardGameGeek steht 2 bis 4 Spieler. Die Community hat da kein Voting abgegeben. Da sind wir nämlich gleich auch bei einem Knackpunkt. Obwohl das Spiel aus 2024 ist, gibt es nur 22 Ratings. Also das ist noch nicht repräsentativ, würde ich mal behaupten.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht gut gegangen, sag ich mal.
Ja.
Eigentlich wundert mich, dass das im Retail ist. Aber du kriegst das überall zu kaufen. Also war kein Problem gewesen.
20 bis 40 Minuten Spielzeit.
Ja, kommt
hin. Alter ab 14. Also gerade mit dem Englischsprachigen auf jeden Fall. Aber auch wenn es deutschsprachig wäre, würde ich wahrscheinlich auch ab 14 sagen, einfach weil zu viel Regelfragen offen sind. Mhm. Ja, und dann haben wir eine Wertung von diesen 22 Ratings, die im Moment bei einer 8,9
liegt. Ja, das ist natürlich Quatsch-Rating. Ja, also das ist natürlich 22 Ratings.
Das so. Sind Ratings von Sponsoren, würde ich sagen.
Ja, ja. Also hier auf der Packung steht übrigens tatsächlich 2 bis 3 Spieler. Ja. Die, also ich würde dem, das ist leider traurig, aber ich würde dem höchstens eine 7,2 geben. Und das ist, das blutet mir das Herz wirklich. Hätte man so, das hätte wirklich ein richtig gutes Spiel werden können. Aber leider so quasi in der Schlusspirouette irgendwie auf die Fresse gefallen, muss man sozusagen. Ja,
ja, also ich bin tatsächlich bei einer 7,0, weil wie gesagt, ich habe mich extrem schwer getan, die Texte zu verstehen, auch diese Unterscheidung, scrap ich, barrier ich, discarde ich, archiviere ich, was tue ich jetzt hier eigentlich gerade und auch dieses, was mache ich mit meinen eigenen Karten, um welchen Effekt zu kriegen, das hat mich sehr angestrengt, das liegt vielleicht an mir und meiner Person und meinen Englischkenntnissen, aber das hat mich sehr angestrengt, dafür waren die Karten einfach nicht schön genug. Es ist kein richtiger Spielfluss für mich aufgekommen und ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, coole Idee, aber es hat dann zwar vielleicht nur in den letzten 10% gefehlt, aber für mich ist das zu einem, damit kann man richtig geile Spielerfahrungen und Spieleabende haben, zu weit weg, deswegen gibt es nur eine 7,0.
Mich hat einfach die Anleitung komplett
ja.
Ist einfach ärgerlich, ja, ist einfach ärgerlich.
Absolut.
Und sowas darf man bei so einem Spiel nicht verzeihen, finde ich. Ja, das wäre wirklich einfach gewesen, da und da und da mal irgendwie ein weiteres Wort einzufügen in der Beschreibung, dann wäre alles klar gewesen.
Ja, und wir reden hier jetzt nicht davon, dass wir eine deutsche Regel haben, die schlecht übersetzt ist und die englische Regel gibt's her. Es ist eine englischsprachige Regelung und sie ist einfach lückenhaft.
Ja.
Massiv lückenhaft.
Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das für heute. Dann, wir haben viel vor am Wochenende. Es wird aber am Samstag nochmal eine News-Folge geben von uns. Wahrscheinlich eine etwas verkürzte News-Folge. Und dann kommen Specials von uns. Und da haben wir einiges vorbereitet für die Specials. Und über die folgenden 3 Wochen bringen wir dann insgesamt 2, 4, 5 Specials.
Hüchemini.
Genau. Und wir starten mit, was wir an Brettspielen hassen. Ja, also nicht, welche Brettspiele wir hassen, sondern was wir an Brettspielen hassen. Also zum Beispiel
schlechte Regeln.
Schlechte Regeln, genau. Ja. Der Deckel geht nicht zu oder der Deckel geht zu gut zu, weil es viel Luft in der Packung ist. Ja,
ja, aber jetzt nicht vorgreifen.
Ja, ja, da reden wir dann am nächsten Mittwoch drüber.
Ja.
Und da hoffen wir, dass ihr da dran bleibt und dass euch das interessiert. Wir haben noch ein paar andere coole Themen vorbereitet, über die wir diskutieren werden. Das wird dann eher so ein Laber-Podcast jeweils.
Richtig. Ihr dürft natürlich gerne auch nochmal Themen einwerfen. Entweder noch bevor ihr unsere Special-Folgen gehört habt, Vorschläge machen, worüber wir denn mal unbedingt reden sollten. Aber auch wenn wir dann unsere Specials abgearbeitet haben und ihr sagt, da fehlt aber noch dieses wichtige Thema, lasst uns das wissen. Wir greifen das gerne auf und versuchen auch dazu, unsere Meinung kundzutun.
Genau. Und wir sind dann Anfang Mai wieder live oder live on tape sozusagen.
Da sind wir wieder im Lande und ansprechbar.
Genau, und da werden wir dann auch direkt mal gucken, dass wir euch ein bisschen was erzählen, was wir denn so brettspielmäßig in Toronto gesehen haben. Denn wir wollen auf jeden Fall 401 Games besuchen.
Mhm.
Das ist der große, große, coole Brettspielladen in Toronto. Da war ich auch schon mal, der ist richtig cool. Und da werden wir dann unsere Kofferchen füllen, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal.
Ja, also bis zu einem gewissen Grad, weil die dürfen ja nicht mehr ich glaube 23 Kilo bei der Ausreise wiegen oder so.
Ich kann ja noch ein paar Sachen in deinen Koffer tauen.
Ja, aber meiner darf ja auch nicht mehr als 23 Kilo. Und nee,
das
wiegen.
Geht ja sowieso nicht. Man muss ja noch wissen, wenn Jutta verreist, dann verreist die immer, also wenn Jutta zur Zeit der Titanic gelebt hätte, würde die mit so Schrankkoffern.
Ja, Schrankkoffern.
Hätte die, wäre die rumgelaufen, ne?
Mhm,
das, ich denke immer, jedes Mal, wenn ich den Koffer hebe von Jutta, denke ich immer so, was ist denn da drin? Ja?
Alles, was die Frau von Welt braucht.
Ja, ja, genau. So.
Und du weißt doch, ich bin ein Inspektor Gadget.
Ja, ja, ich weiß. Damit entlassen wir euch in den Rest der Woche und wir hören uns am Samstag wieder und dann sagen wir schöne Restwoche und bis dann.
Ja, habt eine gute Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Tschüss.